Freut mich, dass sowohl wahrscheinlich in Borbeck als auch hier so viele gekommen sind. Mein Vater wäre sicherlich nach Borbeck gegangen. Als er so krank wurde, er ist ja viel aufgetreten auf Kundgebungen, in Schulklassen als Zeitzeuge. Und als er so krank wurde, hat man ihm doch gesagt, schreibe doch nochmal nieder, was du eigentlich sonst immer vermitteln wolltest. Und das war ihm also ein Grund für ihn. Er war ja kein Schriftsteller, er war ein begnadeter Redner, aber doch seine Erinnerungen zu schreiben. Und Ulrich Schneider, ein Historiker, hat das überarbeitet, hat aber versucht, also wirklich seine Sprache authentisch zu lassen. Und so fangen wir an zu lesen.
Ja. Bevor es gleich losgeht, möchte ich vorneweg eine Entschuldigung noch mal loswerden. Und zwar, es ist ja so, dass dieses Buch, auch wenn es nicht besonders umfangreich ist, immerhin so dick, dass wir es natürlich nicht ganz vorlesen können. Und wir haben bei der Auswahl ein bisschen geguckt, dass ihr auch noch was zu lesen haben werdet. Deswegen deswegen die Anmerkung.
Ja. Über meine Mutter. Sie war eine jiddische Mama, wie sie in Büchern und Liedern beschrieben wird. 7 Kinder hat sie zur Welt gebracht, darunter 2 Zwillinge. Mein Bruder David, meine Schwester Dora. Auch ich bin als Zwilling zur Welt gekommen. Meine Zwillingsschwester Augusta habe ich nie kennengelernt. Sie starb mehrere Monate nach der Geburt. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie es meine Mutter in den ärmlichen Verhältnissen, in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren nach 1918 zustande gebracht hat, uns alle zu versorgen. Sie ist in Polen aufgewachsen, war nie in eine Schule gegangen, konnte nicht schreiben, wohl aber lesen. Mit unglaublicher Wärme hat sie uns umsorgt, uns das wohlige Gefühl der Geborgenheit gegeben. Wenn im Jüdischen von Mameluschen gesprochen wird, fühle ich meine Mutter. Meine Mutter achtete sehr auf ihr Äußeres. Sie war darauf bedacht, gepflegt und schön auszusehen. Sie war lebenslustig, voller Optimismus, im Gegensatz zu meinem mehr pessimistischen Vater. Etwas davon habe ich von ihr geerbt. Sie hat sogar noch Pläne geschmiedet, als sie im hohen Alter zuckerkrank wurde und ihre beiden Beine amputiert wurden, sodass sie im Rollstuhl sitzen musste. Selbst in ihrem hohen Alter machte sie sich immer schön und hatte ihre Lippen regelmäßig geschminkt. Nach dem Essen rauchte sie eine Zigarette. Für sie ein Zeichen der Unabhängigkeit. Sie fühlte sich als moderne Frau. Mit Verachtung lehnte sie zum Beispiel eine ihr angebotene amerikanische Zigarette als zu leicht ab. Nein, sie bevorzugte starke Zigaretten, die Gauloise Bleu. Für uns war es immer rätselhaft, dass meine Eltern an ein und demselben Tag, es war der 15. August, Geburtstag hatten. Als mein Vater mit 71 Jahren gestorben war, sagte die Mutter eines Tages zu uns: Ich will euch ein Geheimnis verraten. Ich bin in Wirklichkeit 10 Jahre älter, als in meinen Papieren angegeben ist. Das hat euer Vater nie gewusst. Als sie zum Heiraten nach London gefahren waren und beim Standesamt keine Geburtsurkunde vorlegen mussten, die es damals in Polen nicht gab, hatten sie einfachheitshalber ein gleiches Geburtsdatum angegeben. Und meine Mutter sah darin die einmalige Chance, sich 10 Jahre jünger zu machen. Mit meinen Eltern bin ich regelmäßig in die Synagoge gegangen. Eine kleine, schöne Synagoge in Aschaffenburg. Im November 1938 wurde sie, wie alle Synagogen in Deutschland, zerstört. Mit 13 Jahren hatte ich meine Bar Mitzwa, was bei den evangelischen Christen die Konfirmation ist. Ich musste in der Synagoge aus dem Pentateuch, dem Gebetsbuch, eine Stelle vortragen, was für mich sehr aufregend war. Schon Wochen vorher hatte mich der Rabbiner darauf vorbereitet. Dann war in unserer ärmlichen Wohnung die Feier. Wie üblich erwarteten wir auch vornehme Gäste aus der jüdischen Gemeinde. Am meisten freute ich mich natürlich auf ihre Geschenke. Mein Vater renovierte vorher das Empfangszimmer, indem er mit einem Rasierpinsel den Wänden einen neuen Anstrich gab. Aber eine kleine Fläche konnte nicht mehr übermalt werden, da inzwischen der Pinsel alle Haare verloren hatte. Die Geschäfte hatten bereits geschlossen, ein neuer Pinsel konnte nicht beschafft werden. Da bekam einer meiner Brüder den Auftrag, sich so vor die Wand zu stellen, dass die Besucher das Farbloch nicht sehen konnten. Dann erlebten wir noch etwas ganz Schreckliches. Als die Gäste ankamen, darunter feine Damen mit weißen Handschuhen, zeigten sie uns entsetzt ihre Hände. Die feinen, weißen Handschuhe waren mit Senf beschmiert. Der antisemitische Hausmeister hatte mitbekommen, dass bei uns eine Feier stattfand und hatte in seinem Hass das Geländer mit Senf bestrichen. Unsere Großeltern mit polnischer Nationalität zählten zu den Angehörigen des Feindeslandes und mussten deshalb während des Ersten Weltkrieges Frankfurt verlassen, Frankfurt am Main. Peter war in Aschaffenburg geboren, verlebte seine Kindheit in dieser Stadt. 1929 ging unsere Familie wieder zurück nach Frankfurt. Ein Jahr danach konnte Peter mit 14 Jahren trotz Wirtschaftskrise eine Lehre in einer kleinen Musikhandlung beginnen. Er wurde schnell Mitglied der Gewerkschaftsjugend und ein wenig später trat er dem kommunistischen Jugendverband bei. In dieser Zeit erlebte er schon die braunen Kolonnen. Hakenkreuz am Arm sah sie marschieren und hörte ihr Gebrüll. Deutschland erwache, Juda verrecke. Und auch wenn auch alles in Scherben fällt, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
Wir befinden uns jetzt also im Jahr 1932. Die Familie hat Aschaffenburg verlassen, ist nach Frankfurt übergesiedelt. Der Peter hat sich der gewerkschaftlichen und der kommunistischen Jugendorganisation angeschlossen und auf den Straßen marschierten schon Hitlers braune Horden. Mit der Hitlerjugend HJ, die einen immer größeren Zulauf bekam, gab es Straßenschlachten. Manchmal hatte ich Gelegenheit, mit Einzelmitgliedern der Hitlerjugend zu diskutieren. In der Berufsschule zum Beispiel saß ich neben einem Schulkameraden, mit dem ich befreundet war. Er war ein aktives Mitglied der HJ. Wir diskutierten viel miteinander. Manchmal verriet er mir, welche Aktionen sie vorhatten. Zum Beispiel wollten sie in einem Kino, in dem der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues lief, Eier gefüllt mit roter Farbe an die Leinwand werfen. Das konnte ich rechtzeitig weitergeben. Ja, unsere KJV-Gruppe wurde sogar von einem HJ-Scharführer eingeladen, in seiner Gruppe über unsere unterschiedlichen politischen Programme zu diskutieren. Es war Anfang des Jahres 1932. Wir zogen also mit etwa 20 Jungkommunisten in das HJ-Lokal und saßen mit etwa 30 Mitgliedern der Hitlerjugend zusammen. Wir hatten zwei Referate vereinbart, mit denen jeder sein Programm vorstellen sollte. Der Scharführer stellte allerdings eine Bedingung, der Redner der Jungkommunisten dürfe kein Jude sein. Aber unser gewiefter und schlagfertiger Wortführer war ein Jude. Man kannte ihn nur als Norbert. Seinen wirklichen Namen erfuhr ich erst, als ich 1945 nach fast zehnjähriger KZ-Haft aus, nachdem er 1945 nach fast zehnjähriger KZ-Haft aus Buchenwald kam, Emil Kahlebach. Er entlarvte das Nazi-Programm und seine soziale Demagogie und er stellte überzeugend dar, was die Kommunisten wollten. Für die Hitlerjugend ein niederschmetterndes Erlebnis. Wir gingen friedlich auseinander. Tage später erfuhren wir, dass der Oberscharführer der HJ verboten hat, in Zukunft gemeinsame Diskussionen mit Kommunisten zu führen. Allmählich setzte der Terror ein. Und in meiner Familie machte sich die Angst breit. Am 28. Februar 1933 ging ich quer durch die Innenstadt zu meiner Arbeitsstelle. Ich kam vor dem Kaufhaus Wronko mitten auf der Zahl und sah eine Traube von Menschen vor einem Mitteilungskasten stehen. Darin war ein Zettel angeschlagen, auf dem stand: Kommunisten haben den Reichstag in Brand gesetzt, ein Fanal des kommunistischen Aufstandes. In der Menge stand ein SA-Mann, der auf diesen Zettel ein Hakenkreuz geklebt hatte. Ich öffnete den Kasten für Plakatanschläge und entfernte im Beisein der Menge das Hakenkreuz. Das war sozusagen meine erste Tat des Widerstands. Doch ich musste sofort die Flucht ergreifen, denn der SA-Mann versuchte mich festzuhalten. Ich konnte mich losreißen und er war nicht in der Lage, mich einzuholen. Später erfuhr ich von den Verhaftungen vieler Kommunisten. In unserem Lokal konnten wir Jungkommunisten uns nicht mehr treffen. Wir richteten uns auf die Illegalität ein. Wir vereinbarten Treffs, möglichst nicht in einer Wohnung, und begannen zu besprechen, was wir tun könnten. In konspirativer Tätigkeit hatten wir keine Erfahrung. Im Keller bei einem zuverlässigen Jungkommunisten in der Altstadt besaßen wir ein Reneo-Gerät, einen Abziehapparat. Damit konnten wir die auf Matrizen geschriebenen Losungen gegen Hitler vervielfältigen, die wir dann als Streuzettel in den Kaufhäusern von den obersten Galerien hinunterwarfen oder abends unter den Türen durchschoben. So ungefähr begann unter den Jungkommunisten der Widerstand.
Sehr schnell entschloss sich dann unsere Familie, 1933, schon im Sommer 1933, Deutschland zu verlassen, zu emigrieren. Mein Vater blieb aber noch in Frankfurt und Umgebung, um noch Außenstände einzuholen, denn mein Großvater war Schneider und einige Kunden hatten noch nicht bezahlt und meine Großmutter ging hausieren, noch zu Zeiten von Aschaffenburg und auch später noch im Spessart hausieren. Und mein Vater also wollte noch, noch das Geld, das ihm geschuldet wurde, holen, was die Familie gut gebrauchen konnte. Aber der eigentliche Grund, und das verriet er natürlich seinen Eltern nicht, war auch noch weiterhin Widerstand zu leisten. Jedoch wurde er wegen seines polnischen Passes verhaftet, auf der Straße unterwegs und nur mit der Auflage entlassen, sofort Deutschland zu verlassen. Und so traf er in Paris wieder auf seine Familie. Er war damals 17 Jahre alt. Die Familie lebte in einer sehr kleinen Wohnung, sie lebte das Leben von Immigranten. Alle 3 Monate mussten sie zur Präfektur gehen, die Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen, und hatten immer Angst, dass sie eben nicht verlängert wird und dass sie abgeschoben werden. Ja, das war das Leben der Asylanten.
Noch in der Zeit, als wir ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis waren und nach Möglichkeiten der Existenzsicherung suchten, sagte eines Tages meine Mutter: Kinder, ich kann nicht viel, aber ich kann kochen. Wir machen ein Restaurant auf. Sie suchte hierfür eine geeignete Wohnung, lief durch die Straßen im 4. Arrondissement, das vorwiegend von der jüdischen Bevölkerung bewohnt war, schaute überall nach, wo ein Plakat hing: Alloué zu vermieten. Ich konnte mich schon ganz gut auf Französisch verständigen. So fand ich in diesem Viertel eine für unser Restaurant geeignete Wohnung mit einem großen Raum. Tische und Stühle wurden beschafft und in jüdischen Kreisen die jüdische Küche bekannt gemacht. Schnell hatte sich herumgesprochen: billig und wie zu Hause gekocht. Das entsprach genau dem Geschmack der jüdischen Menschen. Meine Mutter kochte gemischt, polnisch, deutsch und französisch. Die ganze Familie, außer meinem Bruder und mir, die beim Pariser Tageblatt beschäftigt waren, arbeitete mit. Am Freitag gab es immer Karpfen in einer Art Pfannkuchenteig mit Zwiebeln. Das war das Allerköstlichste. Nach 2 Wochen standen die Leute zum Mittagessen Schlange. Ich erinnere mich an den Preis, es kostete damals 4 Francs. Üblich waren 6 bis 7 Francs. Dafür gab es ein ganzes Menü mit Wein und Brot. Es war für unsere solidarische Mutter allzu selbstverständlich, dass wir den einen oder anderen der ganz Hungrigen aus unserer Jugendgruppe in unser Restaurant einluden. Hermann Axen konnte sich damals oftmals bei uns satt essen. Ein anderer, der führende Leiter unserer Gruppe, war tagtäglich zu Gast bei unserer Familie. Er gehörte sozusagen zur Familie. Als mit dem Beginn der deutschen Besatzung die französische Polizei die Wohnung meiner Eltern kontrollierte und außer mir alle am Tisch beim Essen waren, auch unser Gast, der als ehemaliger Spanienkämpfer illegal in Frankreich lebte, und als die Eltern die Anzahl ihrer Kinder angeben mussten, ist er als Familienmitglied mitgezählt worden. Die Zahl stimmte jedenfalls, so war er also der Gefahr entkommen, verhaftet zu werden. Die Markthalle, der Bauch von Paris, wie von Zola geschildert, war nicht weit von uns entfernt. Mit einem kleinen Wägelchen ging meine Mutter früh morgens dorthin. Die Händler waren dann bereits beim Aufräumen. Da konnte sie das übrig gebliebene Obst und Gemüse ganz billig einkaufen. Für die Mutter war es natürlich sehr mühselig, aber sie war in ihrem Element. Ich suchte natürlich den Kontakt zu den jungen politischen deutschen Emigranten. Nach geraumer Zeit bekam ich den Tipp, das Büro des Weltfriedenkongresses der Jugend aufzusuchen. Dort würde ich jemanden finden, der zu den emigrierten Jungkommunisten gehört. Ich betrat das Büro ganz euphorisch mit geballter Faust und mit lautstarken Rotfrontgenossen. Mehrere im Büro sahen mich erstaunt an. Daraufhin kam ein junger, bebrillter, schlanker Rothaariger auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr, ich solle besser diesen Gruß sein lassen. Die wenigsten im Büro seien Kommunisten. Er wurde mit der Zeit zu meinem engsten Freund, mit dem ich später in der Resistance vieles gemeinsam durchgestanden habe. Wir wurden unzertrennlich. Es war Roman Rubinstein. Mitte der 90er Jahre habe ich für ihn die Grabrede gehalten. Roman führte mich in die Gruppe der emigrierten Jungkommunisten ein. In einem uralten Hinterhaus in der Rue Richer 23, ungefähr gegenüber dem berühmten Varietéhaus Folie Bergère, war ein kleiner Raum gemietet, ausgestattet mit ausrangierten Sesseln und einem Sofa, aus dem die Sprungfedern hingen. Auf diesem Sofa saß in den Jahren 1936-37 Bert Brecht. Offenbar fand er keinen anderen Probenraum. Und vielleicht hatte er auch nicht die Geldmittel für bessere Räume, um seine beiden Stücke zu proben, die er in Paris geschrieben hatte und die später uraufgeführt wurden. Furcht und Elend des Dritten Reiches und die Gewehre der Frau Carrat. Erst Jahre danach erfuhren wir, dass er mit ganz berühmten Schauspielern geprobt hatte, darunter Steffi Spira, die uns bis dahin unbekannt war. Wir konnten zusehen, wie Bert Brecht mit seiner Nickelbrille und dem Zigarrenstumpen im Mund Regie führte, mit jugendlicher Respektlosigkeit, ahnungslos den größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts vor uns zu haben, machten wir uns über das Brecht-Mittel lustig. Aber dann haben wir auch die Uraufführung der beiden Stücke sehen können und waren tief beeindruckt.
Also meine Mutter kam aus Rumänien und war nach Paris gegangen, um nach dem Abitur, um Französisch, also ihr Französisch zu perfektionieren, und wollte nicht mehr zurück in das kleine rumänische Städtchen. Sie blieb also in Paris, und sie war auch in einer deutschsprachigen jüdischen Familie aufgewachsen und suchte auch Kontakt, also ihre Verwandten waren auch fortschrittliche, sie lebte bei einer fortschrittlichen linken kommunistischen Familie sogar in Paris. Das war ihre Tante und ihren Onkel, und dadurch suchte sie dann auch Kontakt zu einer Jugendgruppe, deutschsprachigen Jugendgruppe, und so traf sie auf Peter in dieser Jugendgruppe. Und 1940 heirateten sie. Da hatte bereits also der Zweite Weltkrieg begonnen. Die französischen Behörden hatten alle Deutsche, ob Nazi oder Anti-Nazi unterschiedslos interniert. Ich erhielt, und jetzt schreibt er in seinen Erinnerungen, ich erhielt per Telegramm die Nachricht von der Geburt unserer ersten Tochter Alice am 5. Juni 1940. Wer rechnen kann? Erst später erfuhr ich, dass Etty zur Entbindung im Krankenhaus in Paris lag. Just in den Tagen, als die Hitlertruppen im Norden durchgebrochen waren und sich Paris näherten. Die Pariser Bevölkerung war in Panik. Sie stürmten die Züge, solange sie überhaupt noch fahren konnten. Alles, was Räder hatte, Autos, Fahrräder, Karren, wurde zur Flucht, dem Exot, in den Süden benutzt. Die Flüchtlingszüge wurden oft von den deutschen Stukas beschossen. Es haben sich schreckliche Szenen abgespielt. Auch meine Eltern mit dem jüngsten Bruder Sigmund und meinen beiden Schwestern waren von Panik erfasst und befanden sich mitten im Exot nach Süden. Der Einmarsch der Deutschen in Paris kam so überraschend, dass nicht einmal für das Neugeborene im Krankenhaus Windeln vorbereitet waren. Paris war fast von Bevölkerung entleert, die Geschäfte geschlossen, kaum eine Metro fuhr. Das Baby wurde in Watte eingepackt und Etty schaffte es irgendwie in unsere Wohnung zu kommen und fand das Haus leer, ohne jeden Bewohner. Etty schilderte, wie trostlos, verlassen und verzweifelt sie mit dem Neugeborenen die erste Nacht verbracht hatte. Und wie ihr, als sich am nächsten Tag die Tür öffnete und ihre beste Freundin Hella Rakowski erschien, die Sonne aufgegangen ist. Tränen des Glücks, sie war nicht mehr allein. Hella schilderte, sie war bereits in Gare de Lyon, hätte vielleicht noch den Zug bekommen. Sie wusste aber, dass ihre Freundin mit dem Neugeborenen allein war. Da hat sie sich entschieden, mit ihr zurückzubleiben. So etwas bleibt ewig in Erinnerung und erfüllte Etty mit unendlicher Dankbarkeit gegenüber ihrer Freundin. Peter drängte darauf, demobilisiert zu werden aus dem Internierungslager und konnte das durchsetzen und konnte also relativ schnell dann nach der Besetzung Frankreichs, also Nordfrankreichs, nach Paris zurückkehren zu seiner kleinen Familie. Zunächst waren nur wenige aus der Jugendgruppe zurückgekehrt.
Unsere kleine Gruppe hatte bereits mit dem begonnen, was man Widerstand nennen kann. Zunächst waren wir auf uns allein gestellt. In unserer Wohnung traf sich die Gruppe. Das war noch möglich. Wohl war die Besatzungsarmee in Paris und auch die Gestapo mit der Liste der bekannten politischen Immigranten, derer sie habhaft werden wollte. Jedoch waren wir für sie zu kleine Lichter und mussten nicht damit rechnen, heimgesucht zu werden. Was wäre eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Fragten wir uns. Sicherlich das, was auch vor dem Krieg unsere Aufgabe war, die Aufklärung der deutschen Bevölkerung. Wie schon erwähnt, hatte uns zeitweilig ein Sender zur Verfügung gestanden. Manche Flugblätter und auf dünnem Papier gedruckte Tarnschriften waren auf verschiedenen Wegen nach Deutschland gelangt. Nun hatten wir die Deutschen bei uns. Was lag näher, als sie mit unseren Möglichkeiten, also mit Streuzetteln und Flugblättern, aufzuklären? Aber unsere kleine Gruppe besaß nicht einmal eine Schreibmaschine, geschweige denn einen Abziehapparat. Mit einem in einem Spielwarengeschäft besorgten wir uns einen Kinderdruckkasten. Zigarettenpapier konnten wir noch zuhauf erhalten, auch kleine Klebezettel, die auf Schulhefte geklebt werden. Wir stempelten kurze Losungen darauf wie »Schluss mit dem Krieg«, »Nieder mit Hitler«. Wir wussten, wo Deutsche kaserniert waren und wo die leeren Militär-LKWs standen. Gegen Abend, bei Dämmerung, haben wir die Streuzettel über die Kasernenmauer geworfen, da und dort Zettel angeklebt und auch in leerstehende Militär-LKWs geworfen. Viele Jahre später sagte Etty zu mir, sie könne es sich heute nicht mehr vorstellen, dass sie das Baby zu Hause gelassen habe bei der Concierge, um an der Streuzettelaktion teilzunehmen. Was wäre aus dem Baby geworden, wenn es schiefgegangen wäre? So haben wir einfach angefangen im September, Oktober 1940.
Bis 1941 lebte unsere kleine Familie in einer winzigen Wohnung in der Nähe von Port St. Cloud. Mein Vater hatte mit seinem Freund Roman Rubinstein eine Arbeit als Dolmetscher in einen Baubetrieb für einen deutschen Militärflughafen aufgenommen. Dort konnten sie die Stimmung unter den deutschen Besatzern herausfinden. Doch irgendwann wurden die Deutschen misstrauisch gegenüber den beiden Dolmetschern. Peter und Roman wurden gewarnt. Unter Mitnahme von Stempeln und Formulare der deutschen Firma tauchten sie unter. Inzwischen bildeten die deutschen Widerstandskämpfer innerhalb der Resistance die Gruppe Travail Allemand, das heißt also deutsche Arbeit. Sie erstellten Flugblätter in deutscher Sprache, also sie hatten so ihre speziellen Aufgaben. In deutscher Sprache gerichtet an die Wehrmachtssoldaten. Während seiner Aufenthalte in Paris konnte Peter in einem illegalen Zimmer übernachten. Das von wer weiß, von wem gemietet, aber seit längerem unbewohnt war.
Inzwischen waren alle in Frankreich lebenden Menschen jüdischer Herkunft aufgefordert worden, sich in den Polizeirevieren zu melden, um sich registrieren zu lassen. Eigentlich hätte jeder verstehen müssen, was dies für die Zukunft bedeutete, wenn die deutsche Besatzungsmacht diese Anweisung gab. Ohne eine solche Registrierung konnte keine Behörde wissen, wer Jude war. Bekanntlich sind in Frankreich seit der Französischen Revolution von 1789 Staat und Religion streng getrennt. Ich konnte nicht verstehen, dass sich jüdische Menschen haben registrieren lassen. Vielleicht waren es solche, die einen typisch jüdischen Namen hatten und es deshalb nicht verschweigen konnten. Ich war entsetzt, ja wütend, als ich erfuhr, dass sich meine gesamte Familie hatte registrieren lassen. Auch Etty, deren Geburtsname Steinhaller deutsch klingt. So wurde in alle ihre Kennkarten das J eingestempelt. Das war die Voraussetzung für die Deportation der jüdischen Bevölkerung nach Auschwitz. Über 80.000 Männer, Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Nun befand ich mich Mitte Juli 1942 wieder in Paris. Es war reiner Zufall. Das Gericht ging um, in diesen Tagen werde man wieder jüdische Menschen aus ihren Wohnungen holen. Man glaubte, es beträfe nur die Männer. Es war am Vorabend des 16. Juli. Die Gerüchte verstärkten sich. Es gab Warnung, man sollte seine ganze Familie aus den Wohnungen in Sicherheit bringen. Ich konnte nicht zu Hause bei Etty sein, hatte in Paris mein illegales Quartier. Von Etty erfuhr ich später, dass am frühen Morgen des 16. Juli der von der Frühschicht als Metrofahrer heimkehrende Nachbar an ihre Wohnungstür geklopft und sie gewarnt hatte, unzählige Polizeiomnibusse seien unterwegs, die die jüdische Bevölkerung aus den Wohnungen hole. Darauf schnappte Etty unser Kind und flüchtete in die Wohnung unserer Concierge Madame Prime in der Square de Rocamadour am Bois de Boulogne. Das war ihr erster Unterschlupf. An diesem Morgen des 16. Juli war ich in der Wohnung meiner Eltern, fand meine Brüder und eine Schwester vor. Wir wussten, was im Gange war, aber noch war die Polizei nicht hier. Jetzt ging es darum, alle Familienangehörigen aus dem Haus und zumindest in einen provisorischen Unterschlupf zu bringen. Mit Hilfe der Concierge unserer Wohnung in der Villa Dufresne, Madame Jamier, überzeugten wir die Hausbesitzerin, die noch ein weiteres Haus besaß, dessen Untergeschoss unbewohnt war, dort für einige Zeit jüdische Familienangehörige Raum zur Verfügung zu stellen. So habe ich unsere ganze Familie zunächst in Sicherheit unterbringen können. Meinem Bruder Leo empfahl ich, in meinem illegalen Zimmer in der Rue Mont-Saint-Geneviève im Quartier Latin unterzuschlüpfen. Ich gab ihm meine Carte d'Identité, in der kein J eingestempelt war und mit der er sich ungehindert bewegen konnte. Er sah etwa aus wie ich, war ein Jahr älter. Er hatte außerdem noch eine gefälschte Kennkarte. Gefälschte Kennkarte, die mich als Franzosen ausgab. Und ich sagte Leo, er könne damit in jedem Hotel unterkommen. Ich nahm ein Hotelzimmer und habe seitdem meinen Bruder nie wieder gesehen. Denn am nächsten Morgen kam die Polizei in mein illegales Quartier, fand meinen Bruder vor. Und er wurde als Peter Gingold verhaftet. Als ich davon erfuhr, hat es mich wie ein Keulenschlag getroffen. Es war, als ob der Himmel auf mich herabstürzte. Ich war völlig fassungslos. Wie war das nur möglich gewesen? Wir wälzten alles Erdenkliche und Unmögliche hin und her und wir konnten uns nicht vorstellen, dass die Polizei mir auf der Spur war und mich abholen wollte. Nur zwei Möglichkeiten gab es zu erwägen. Es konnte sein, dass die Concierge beobachtet hatte, dass ein für sie Fremder drei Etagen hoch in mein Zimmer ging und nicht wieder zurückkam. Hatte sie der Polizei einen Wink gegeben? Bekanntlich waren die Concierge oft Zuträger der Polizei. Die andere wahrscheinlichere Version war, die Polizei war an diesem Morgen unterwegs gewesen, um die jüdischen Menschen aus den Wohnungen zu schleppen. Offenbar war der offizielle Mieter dieses Zimmers ein Jude, der sich hatte registrieren lassen und den sie nun holen wollte. Stattdessen fand sie meinen Bruder vor und nahm ihn mit. Meine Kennkarte ohne J hat ihn nicht gerettet. Man fand sicherlich bei ihm seine richtige Kennkarte mit J, was zu seiner Verhaftung ausreichte. Er kam ja auch zunächst wegen des Besitzes eines falschen Ausweises in Haft. Über einen Anwalt versuchten wir, ihm noch andere Gesetzwidrigkeiten anzulasten, um zu erreichen, dass er zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt würde, so dass er die Chance hatte, der Deportation zu entkommen. Vergeblich. Wochen später erhielten wir von ihm die Nachricht, dass er sich mit anderen jüdischen Menschen im Sammellager Roland-Garros südlich von Paris befinde. Danach erhielten wir von meinem Bruder nur noch eine Nachricht, dass er in das Sammellager Drancy in der Nähe von Paris gebracht wurde, von wo aus die Transporte nach Auschwitz gingen. Seitdem ist jede Spur von ihm verloren. Wenn Leo nicht vorher umgebracht worden ist, fand er sein Ende in der Gaskammer. Er hat mir mein Leben gerettet, mich vor Auschwitz bewahrt, während er durch mich nach Auschwitz kam und ein entsetzliches Ende gefunden hat. Sein Schicksal wäre meines gewesen, denn normalerweise hätte ich in dieser Unterkunft die Nacht verbracht. Dies lässt mich nicht mehr los. Er rettete mein Leben, ich brachte ihm den Tod. Das verfolgt mich Tag und Nacht bis an mein Lebensende. Wie oft träume ich, Leo sei wieder da, mitten in unserer Familie. Er ist wieder unter uns. Wie glücklich bin ich dann, meinen Bruder wohlbehalten an meiner Seite zu erleben. Ach, und dann das traurige, schmerzliche Erwachen. Immer bleibt der Gedanke, dass ich ihm mein Leben verdanke. Diese Zeilen konnte ich nur unter Tränen schreiben.
Ja, ein französischer Freund hatte in einem Vorort von Paris in Mergel ein kleines Haus für unsere Familie auf seinen Namen gemietet, in dem sich meine Großeltern verstecken konnten und zeitweilig weitere Familienangehörige. Man muss sagen, meine Großeltern sprachen ein sehr schlechtes Französisch und konnten auch die ganze Zeit, also das Haus, gar nicht verlassen. Meine Eltern hatten sich, eines Tages war es so gewesen, also ich wurde nachdem ich zur Concierge einer Freundin meiner Mutter gebracht wurde, wurde ich dann zu einer Familie gebracht. Und meine Tante mit ihren beiden kleinen Kindern lebten in dem Haus in Mériel. Und dann kam eines Tages die Polizei, suchte zwar Einbrecher, Aber meine Mutter ging sofort hin, zeigte ihre Kennkarte, und die Polizisten beruhigten sie und sagten, sie suchen wir nicht, aber die Kennkarte ist gut gemacht. Und das war also für sie Anlass, also auch die beiden anderen Kinder zu verstecken in einer französischen Familie, die sie gefunden hatten. Und ich sollte dazukommen. Und am 4. Januar 1943 waren meine Eltern im Bahnhof Chalon-sur-Marne verabredet. Mein Vater sollte aus Dijon kommen. Und meine Mutter wartete mit mir auf dem Bahnsteig und er stieg nicht aus im ersten verabredeten Zug, aus dem ersten verabredeten Zug. Und meine Mutter wartete noch einen zweiten Zug ab. Als er dann nicht kam, hatte sie die größten Befürchtungen.
Ich saß verhaftet in der Zelle. Wie war es zu meiner Verhaftung gekommen? Seit Frühjahr 1942 organisierte ich die TA, also die Travail Allemande, also die deutschen Arbeiter im Widerstand der französischen Résistance, in der Region Ostfrankreich mit dem Sitz in Dijon. Bei einem Treff mit dem Verantwortlichen der FTPF, der Partisanengruppe, wurde mir vorgeschlagen, in meine Arbeit einen desertierten Wehrmachtsangehörigen einzubeziehen, der sich seit geraumer Zeit in ihren Reihen befinde. Er sei Elsässer, ich könnte ihn also wegen seiner deutschen Sprache gut gebrauchen. Mir kam es sehr gelegen. Mit ihm wurde ein Treff vereinbart, wir trafen uns in einem Bistro. Ich fragte ihn ein wenig aus, warum er desertiert sei, informierte ihn über meine Arbeit, um zu erfahren, was er dazu beitragen könnte. Mir fiel auf, dass er mir nicht in die Augen schauen konnte. Er bot mir gleich seinen Dienstrevolver an, den er mitgenommen hatte. Irgendwie kam er mir etwas angeberisch vor, was mir nicht sehr gefiel, aber ich konnte mich ja in der Einschätzung eines Menschen täuschen. Jedenfalls führte ich ihn in unsere Arbeit ein. Zu diesem Zweck hatten wir unseren regelmäßigen Treff, aber immer zu einem anderen Zeitpunkt und an anderer Stelle. Das ging eine Zeit lang gut. Einmal bemerkte ich, als ich nach einem Treff mit ihm auf dem Weg zu meinem Arbeitszimmer war, dass ich von einem Typen, der mir sehr deutsch vorkam, beobachtet wurde. So schlug ich rasch einen ganz anderen Weg ein. Es wiederholte sich mehrmals, dass ich bei einer Zusammenkunft mit dem Deserteur, die immer an einem anderen Zeitpunkt und Ort stattfand, Beobachtung feststellte. Es war deutlich erkennbar, dass es sich um Deutsche handelte. Ich konnte sie an ihren typischen Trenchcoat-Mänteln erkennen. Da wurde mir klar, dass der Deserteur ein Spitzel war. Das teilte ich beim nächsten Treff dem Chef der FTPF mit. Er war ganz erschrocken, denn, wie er mich wissen ließ, befand der Spitzel sich seit Wochen in ihren Reihen und kannte viele Stützpunkte. So gab es aus Gründen der Sicherheit keine andere Lösung, als ihn so schnell wie möglich unschädlich zu machen. Zu diesem Zweck verabredete ich mich mit dem Deserteur im Zentrum von Dijon. Es dämmerte schon. Ich teilte ihm mit, dass er aus Gründen der Sicherheit eine neue Aufgabe und auch neue Papiere erhalten würde. Ich müsste ihn zu den entsprechenden Kameraden bringen. Als wir losmarschierten, nahm ich gleich wahr, dass wir von zwei Männern beschattet wurden. Sie waren eindeutig als Deutsche zu erkennen. Ich musste sie loswerden oder das ganze Vorhaben abbrechen. Da kamen mir die Dämmerung zugute und die kleinen verwinkelten Gässchen in der Altstadt. Unter einem Vorwand trieb ich den Deserteur zur Eile an, von einem Gässchen in das andere. Ich spürte, wie er immer nervöser wurde, ständig hinter sich schaute, offenbar, um sich der Beschattung zu vergewissern, die für ihn Sicherheit bedeutete. Wie Hasen schlugen wir Haken, endlich hatten die Schatten uns verloren. Immer öfter blickte er hinter sich, immer größer wurde seine Unsicherheit. Ich aber atmete auf und brachte ihn auf einen langen Weg zu der verabredeten Stelle am Rande eines Kanals. Dort übergab ich ihn den wartenden Kameraden und verabschiedete mich. Anschließend nahm ich den Zug nach Paris zu meinem regelmäßigen Treff mit der Leitung. Am nächsten Tag wurde mir mitgeteilt, dass es in der Nacht in Dijon und in der Umgebung eine Massenverhaftung gegeben habe. Etwa 30, 40 Kameraden wurden geschnappt. Was an diesem Abend mit dem Deserteur auch immer geschah, dem SD-Sicherheitsdienst jedenfalls war klar geworden, dass er als Spitzel enttarnt worden war, für sie das Signal zuzuschlagen, alles schlagartig auszuheben, wozu er die Informationen geliefert hatte. Das bestätigte uns endgültig, dass es sich um einen Spitzel gehandelt hatte. Man warnte mich, nach Dijon zurückzukehren, da ich nun gefährdet sei. Ich würde in einem anderen Gebiet eingesetzt, in der Bretagne. Darauf hatte ich mich schon eingestellt, aber ich brauchte mein Arbeitsmaterial, die Unterlagen, vor allem das Kostbarste, die Schreibmaschine. Sie war kaum auf legale Weise zu beschaffen. Ich war überzeugt, dass der SD mein Arbeitszimmer in der Rue Diderot nicht aufgespürt hatte. Dann machte ich die größte Dummheit meines Lebens, was mir teuer zu stehen kam. Eine Woche nach der Massenverhaftung schlug ich alle Warnungen in den Wind und fuhr nach Dijon zu meinem Arbeitszimmer. Am und im Haus spürte ich nichts Verdächtiges. Ich stieg eine Etage hoch, auch im Flur nichts Auffälliges. Ich schloss die Tür zur Wohnung auf und da stürzten sich zwei Polizisten in Zivil auf mich und fesselten mich.
Ja, Peter hat überlebt durch eine unglaubliche Flucht, aber die lesen wir nicht vor. Es gehörte zu den wichtigsten Aufgaben der Travail Allemand, der deutschen Arbeit, für die Résistance Kontakte mit Angehörigen der Wehrmacht herzustellen, die eventuell die Résistance unterstützen würden. Diese Aufgabe konnten nur unsere Frauen und Mädchen leisten. Für mich wäre es ein reiner Zufall gewesen, im Gespräch mit einem Soldaten oder Offizier auf einen Hitlergegner zu stoßen. Die deutschen Soldaten schauten sich nach Mädchen um. Doch für eine Französin wäre es eine Schande gewesen, sich mit einem von ihnen einzulassen. So nahmen unsere Mädchen Kontakt auf und versuchten im Gespräch seine Gesinnung herauszufinden. Gegenüber einem Mädchen machte ein Soldat aus seinem Herzen keine Mördergrube. Erst dann, wenn sie heraushörten, dass er kriegsmüde war und gegen den Krieg und Hitler eingestellt, haben sie sich mit ihm wieder verabredet und auch ein Flugblatt oder eine Zeitung von uns gezeigt, das sie angeblich auf der Straße gefunden hatten. Waren unsere Mädchen überzeugt, dass der deutsche Wehrmachtsangehörige tatsächlich gegen die Nazis war, dann haben sie sich offenbart und ihn aufgefordert, die Résistance zu unterstützen. Das war nun jetzt in der veränderten Kriegssituation möglich, wo der Glaube an den Sieg geschwunden war, die Bomben auf die Heimatstädte fielen und sich Niederlagen in der Ostfront, an der Ostfront häuften, die Wehrmachtsangehörigen, die in diesem Land ein wunderschönes Leben wie Gott in Frankreich geführt hatten, fürchteten nun nur eines, nämlich an die Ostfront und damit in den Tod geschickt zu werden. Da war objektiv die Situation gegeben, sie zu gewinnen. Und unsere Mädchen haben nicht wenige von ihnen gewinnen können. Ich singe das hohe Lied auf unsere Frauen und Mädchen, was sie unter ständigem Einsatz ihres Lebens geleistet haben. Man muss sagen, ich lasse zwar die Passage aus, aber meine Mutter hat also, viele Frauen haben auch als Kuriere gearbeitet, waren tätig gewesen, denn Frauen sind auch viel unauffälliger mit ihren Einkaufstaschen oder Kinderwagen, konnten sie gut Flugblätter verstecken, aber gefährlich war es für sie immer, weil sie immer wieder in Razzien hineingeraten konnten. Die Frauen spielten also eine ganz wichtige Rolle. Und jetzt vielleicht noch so eine kurze Einfügung. Da gibt es in Frankreich eine in Frankreich sehr berühmte Widerstandskämpferin, ihr kennt sie vielleicht, Lucie Aubrac. Sie hat in der Zeit der Besatzung und des Widerstandes zwei Kinder zur Welt gebracht. Und sie wurde also hochschwanger noch, hat also französischen Widerstandskämpfern zur Flucht verholfen und wurde dann, als sie sehr gefährdet war, hochschwanger nach England gebracht. Und dort bekam sie also eine Medaille, eine Auszeichnung, und er wollte ihr, der Offizier, der englische Offizier, wollte ihr ein ganz besonderes Kompliment machen und sagte, sie kämpften wie ein Mann. Und dann erklärte Lucie au Vrac, was ich getan habe, war die Arbeit einer Frau, einer schwangeren Frau obendrein, was Ihnen nie passieren wird. Um zu sagen, dass die Frauen auch immer auch die Verantwortung für die Kinder hatten, und es war also für Frauen noch besonders schwierig, Widerstand zu leisten.
Dann kam der Einmarsch der amerikanischen Truppen. Sie wurden von Massen umjubelt, jubelnd umarmt, fast erdrückt. Unbeschreiblich mein Hochgefühl, als ich mit Freudentränen am Straßenrand stand. Der Einmarsch von General de Gaulle. Ich stand unter Hunderttausenden Jubelnden auf den Champs-Élysées. Paris libre, Paris libre. Es war unvergesslich, das Erhabenste in meinem Leben, der Aufstand eines Volkes und seine Selbstbefreiung.
1945 kehrte mein Vater nach Frankfurt zurück. Von meiner Mutter kann ich nicht sagen, dass sie zurückkehrte, weil sie war nie in Deutschland. Und für sie war das also sehr mutig, in dieses zerstörte Deutschland zu gehen, umgeben von vielen Nazis. Und trotzdem hat sie das gemacht. Und ja, der Grund, also mein Vater hat immer gesagt, also er wäre nie nach Deutschland zurückgekehrt, wenn er nicht also die Motivation hätte, ein neues, ein antifaschistisches, demokratisches Deutschland aufzubauen mit den anderen überlebenden Widerstandskämpfern. In unserer Nachbarschaft spürten wir, wie eine gewisse Ablehnung. Die Nachbarn wussten natürlich, dass wir eine überlebende jüdische Familie waren. Selten, dass wir angesprochen wurden. Und wenn, dann erzählten sie uns, was sie selbst durchgemacht hätten. Der Mann an der Front gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Wie oft sie den Luftschutzkellern in Todesängsten gesessen hätten. Sie sahen sich nur als Opfer. Es hat uns nie einer gefragt, was wir durchgemacht, wieso wir überlebt hatten. Es war die allgemeine Haltung, von all den Verbrechen nichts gewusst zu haben. Über das, was der jüdischen Bevölkerung angetan worden war, gab es das große Schweigen. Auch wir konnten über unsere Leiden nicht sprechen. Auch wir haben geschwiegen. Natürlich verhielt es sich anders mit unseren Freunden und Genossen. Aber mit der normalen Bevölkerung konnten wir nicht darüber reden. Die meisten sahen in uns Ankläger, hätten es lieber gehabt, wenn wir nicht überlebt hätten, nicht zurückgekommen wären. Den Überlebenden aus den KZs und Zuchthäusern ging es ähnlich. Galten sie doch in der öffentlichen Meinung vielfach immer noch als Verbrecher. Mit den Überlebenden der Konzentrationslager, der Emigration, des Bataillons 999 wurde Peter Mitbegründer der VVN im Jahre 1947. Was wäre ohne ihr Mitwirken alles in Vergessenheit geraten?
Den Schlussstrich unter die Vergangenheit wollten manche schon 1945 ziehen, die einstmals ihre Fähigkeiten der SS und dem Führer zur Verfügung gestellt hatten, wurden von der Bundesrepublik buchstäblich an ihre Brust gedrückt. Alles konnten sie hier werden. Dr. Hans Globke, der die juristischen Grundlagen und Kommentare zu den Nürnberger Rassengesetzen verfasst hatte, wurde unter Adenauer Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Die einstigen Nazis saßen in der Ministerialbürokratie, in den Führungsetagen der Verwaltung, der Wirtschaft, der Justiz, der Hochschulen, der Medien, bauten das Militär und die Geheimdienste auf. Ich kann mich gut an den Ausspruch des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß in den 60er Jahren erinnern: Ein Volk wie das deutsche Volk, das solche wirtschaftlichen Leistungen vollbringt, hat das Recht, nichts mehr von Auschwitz hören zu müssen. Der Anlass war der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt von 1963 bis 1965, der fast 2 Jahre dauerte. Damit kam Auschwitz in die Medien, die Öffentlichkeit hörte etwas von Auschwitz. Gegen den Widerstand seiner Kollegen hatte der jüdische Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, diesen Prozess durchgesetzt. Fritz Bauer war von den Nazis verfolgt worden und hatte in der Emigration überlebt. Er besaß eine Liste von bestialischen Folterern, die unbehelligt in guten Stellungen in der Bundesrepublik ein angenehmes Leben führten. Fritz Bauer zog sich den Hass seiner Umgebung zu, als er den Prozess durchsetzte. Er sagte: Wenn ich die Wohnung verlasse, fühle ich mich wie in einem Feindesland. An mehreren Sitzungen nahm ich als Zuhörer teil. Mir lief es kalt über den Rücken, wenn ich die Gleichgültigkeit und die zur Schau gestellte Langeweile der Angeklagten bei den erschütternden Schilderungen der Überlebenden beobachtete. Keine Spur des Mitfühlens und der Reue bei den Angeklagten. Ich erinnere mich, als in der Aktionärsversammlung der IG Farben IA, also in Auflösung, ein Auschwitz-Überlebender aufwühlend berichtete, wie er als Arbeitssklave unmenschlich behandelt wurde, dass eine Frau ihn anschrie: Ich kann es nicht mehr hören. Ich höre es seit 1945. Sie hatte 1945 bereits ihren Schlussstrich gezogen. Ähnlich wie auch dieser Auschwitz-Prozess zustande gekommen war, sind deutsche Kriegsverbrecher meist erst unter ausländischen Druck vor Gericht gekommen, woran das Ehepaar Beate und Serge Klaasfeld in Paris großen Anteil hatte. Die Prozesse endeten meist mit einem Urteil, das einer Verhöhnung der Opfer gleichkam. Ich habe an manchen anderen Prozess teilgenommen oder die Berichte darüber gelesen. Niemals zeigten die Angeklagten auch nur die geringste Spur von Reue oder Mitgefühl mit den Zeugen, die ihr Leiden schilderten.
Seit 140 hast du lesen.
Zur Zeit des KPD-Verbots erhielt unsere ganze Familie im August 1956 eine Vorladung auf das Polizeirevier. Wir sollten unsere Pässe als deutsche Staatsbürger mitbringen. Nichts ahnend wanderten wir dorthin. Unsere Pässe wurden eingezogen und man erklärte uns, wir würden neue Pässe als Staatenlose erhalten. Unsere Proteste halfen nichts, es lag eine Anweisung vom Polizeipräsidium vor. Nun waren wir plötzlich staatenlos und fühlten uns wie Freiwild. Als Staatenlose kämen wir über keine Grenze. Nun hatten wir den Status wie jeder Ausländer, waren nur geduldet. Mit allen Ausländern mussten wir dann jährlich beim Polizeiamt Schlange stehen, um für die beschränkte Aufenthaltserlaubnis eine Verlängerung zu bekommen. Nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, das aus der Kaiserzeit stammte, war es vielleicht sogar rechtens. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern besitzen Kinder nach diesem Recht, auch wenn sie hier in Deutschland geboren sind und leben, die alte Staatsangehörigkeit der Eltern. Und das bleibt so über Generationen hinweg. Die Kinder von Türken, selbst die der zweiten und dritten Generation, bleiben immer Türken. Das heißt, sie bleiben Ausländer, wenn sich keiner ihrer Vorfahren eingebürgert hat. Meine Eltern waren vor dem Ersten Weltkrieg aus Polen eingewandert. Wir Kinder waren hier geboren, sprachen kein Wort Polnisch und haben uns immer als Deutsche gefühlt. Mit meiner Frau standen wir mit Deutschen im Widerstand. Als wir zurückkamen, haben wir uns einfach bei der Meldestelle als zurückkehrte Deutsche gemeldet und anstandslos die deutschen Ausweise erhalten. Irgendein Beamter muss in den 50er Jahren, vielleicht weil wir als engagierte Antifaschisten und Kommunisten auffällig geworden waren, mit Akribie in den Akten unserer Familie und Vorfahren geforscht und dabei festgestellt haben, dass es kein Einbürgerungsverfahren gegeben hatte. Für Silvia, unsere jüngste Tochter, waren die Folgen dieser Ausbürgerung besonders unangenehm. Sie wäre, als sie ihr Staatsexamen als Lehrerin anstrebte, als Ausländerin nicht zugelassen worden. Es blieb uns also nichts anderes übrig, als unsere Einbürgerung zu beantragen. Es dauerte Jahre, bis wir einen Bescheid erhielten. Die unteren Instanzen befürworteten den Antrag, ebenso der Regierungspräsident von Darmstadt und die hessische Landesregierung, bis das Verfahren beim damaligen Bundesinnenminister Genscher lag. Der lehnte den Antrag mit der Begründung ab, es sei erwiesen, dass unser Verhalten in der Vergangenheit und in der Gegenwart sich gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung richte. Bis dahin hatten wir in der Öffentlichkeit nie über unsere Vergangenheit gesprochen, nie davon ein besonderes Aufhebens gemacht. Aber über dieses Urteil waren wir empört. Gustav Heinemann, ein engagierter Pazifist, war damals Bundespräsident, Willy Brandt, Außenminister, Referent von Heinemann, war Günther Markscheffel von der SPD. Wir kannten uns aus der Resistance. Ich berief mich auf ihn als Zeugen, als ich mich entrüstet in unserer Angelegenheit an den Bundespräsidenten wandte. Ebenso an Willy Brandt, der sich aus der Zeit der Emigration an mich erinnern konnte. Der Spiegel brachte 1972 einen seitenlangen Artikel, worin beschrieben wurde, wie lange das Einbürgerungsverfahren bereits lief, mit der Überschrift: Weil er sich als Kommunist bekennt, wird dem durch unglückliche Umstände staatenlosen Peter Gingold vom Bundesinnenminister Genscher die Einbürgerung verweigert. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte einen ganzseitigen Artikel mit der Überschrift: In Frankreich bekam er hohe Orden, in Deutschland darf er kein Deutscher sein. Freunde aus Holland brachten die Wende. Sie sandten mir Unterlagen über 7 Holländer zu, die als Freiwillige in der SS an Kriegsverbrechen teilgenommen hatten, daher in Holland zum Tode verurteilt, dann begnadigt wurden und im Zuchthaus Breda lebenslänglich einsaßen. Den Verurteilten gelang Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, die Flucht in die Bundesrepublik. Der Bundestagsabgeordnete der FDP, Graf Lambsdorff, sicherte ihnen in Aachen den Aufenthalt in Deutschland. Als die holländische Regierung die Auslieferung nach Holland forderte, erhielten die 7 Holländer unverzüglich die deutsche Staatsbürgerschaft, damit sie nicht ausgeliefert werden konnten. Auf diese empörende Tatsache beriefen wir uns. Hätten meine Frau und ich damals mit der SS gekämpft, uns an Kriegsverbrechen beteiligt, wären wir würdig, Deutsche zu werden. Viele Zeitungen, auch der Spiegel, brachten diese Argumentation mit bitteren Kommentaren. Erst durch ein Urteil des Frankfurter Verwaltungsgerichtes Anfang der 70er Jahre erlangte meine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja. Viele wissen noch, dass meine Schwester, die hatte dann auch ihr Examen dann auch noch rechtzeitig machen können, ablegen können, war dann ein Jahr, hat ihre Referendarzeit gemacht und hat dann nach einem Jahr als Lehrerin gearbeitet und Berufsverbot dann bekommen. Sie hat zwar danach den Prozess gewinnen können, den ersten Prozess, wurde aber nie verbeamtet. Ne? Man muss auch sagen, dass sie diesen Prozess damals gewinnen konnte, weil sich vor allen Dingen die internationale Öffentlichkeit eingeschaltet hat, hatte unter anderem auch Mitterrand. Ja, heute, Paul hatte ja gesagt, heute am 9. November marschieren die Nazis auf. Peter hat immer auf Versammlungen, auf Kundgebungen von seinen Erfahrungen gesprochen. Wenn ich in Versammlungen und Kundgebungen gegen die Umtriebe der Neonazis spreche, appelliere ich: Vergesst nicht unsere bitterste Erfahrung. Die Faschisten sind nicht an die Macht gekommen, weil sie stärker waren als ihre Gegner, sondern weil wir uns nicht rechtzeitig zusammengefunden haben. Wenn die starke SPD, deren Anhänger klassenbewusst und kämpferisch waren, mit ihrer paramilitärischen Formation Reichsbanner und die KPD mit ihrem Rotfrontkämpferbund und die starken Gewerkschaften zusammengestanden hätten, wäre Hitler 1933 nicht an die Macht gekommen. Es gab zu der Zeit kaum einen Industriearbeiter, der nicht in der Gewerkschaft organisiert war. Selbst nach Hitlers Machtergreifung erwarteten die meisten Sozialdemokraten und Gewerkschafter den Aufruf zum Generalstreik. Sie standen Gewehr bei Fuß, aber der Aufruf kam nicht, obwohl es bereits vor allem in der Stuttgarter Region zu politischen Streiks gekommen war. Heute weiß man, als nach dem 30. Januar zum ersten Mal die Hitlerregierung zusammentrat, mit Hugenberg von der Deutschnationalen Volkspartei noch eine Koalitionsregierung, war der erste Punkt auf der Tagesordnung die Frage, ob es zum Generalstreik kommen werde. Davor zitterte Hitler. Deshalb erkläre ich in meinen Reden, 1933 wäre verhindert worden, wenn alle Hitlergegner die Einheitsfront geschaffen hätten. Dass sie nicht zustande kam, dafür gab es für Hitlergegner in der Generation meiner Eltern nur eine einzige Entschuldigung. Sie hatten keine Erfahrung, was Faschismus bedeutet, wenn er einmal an der Macht ist. Aber heute haben wir alle diese Erfahrung. Heute muss jeder wissen, was Faschismus bedeutet. Für alle zukünftigen Generationen gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn sie den Faschismus nicht verhindern.
Eigentlich bin ich mittlerweile Reisender in Sachen Mutmachen geworden. Gegen Verzagtheit, Enttäuschung und Resignation, gegen eine Hoffnungslosigkeit, die doch sehr viele meiner Mitstreiter mit der Wende 1989 erfasst hatte. War denn wirklich alles vergeblich? Dagegen gilt es anzukämpfen. Gerade jetzt nicht aufgeben. Am wirksamsten hilft es, wenn ich meine allerwichtigste Lebenserfahrung entgegenhalte. Es bleibt nichts, wie es ist. Ein Ausspruch von Bert Brecht. Die Geschichte lehrt uns, nie zu resignieren, selbst in schier verzweifelter, aussichtsloser Situation, in der wir im Tunnel kein Licht mehr sehen. Es blieb nie, wie es war. Ich brauche nur an mein Leben, auf mein Leben zurückzublicken. Als ich auf die Welt kam, war ich Untertan von Kaiser Wilhelm. Sicherlich waren damals die meisten Menschen noch fest überzeugt, das Kaiserreich werde vielleicht noch 1000 Jahre fortbestehen. Als ich zu laufen begann, 2 Jahre später, war es hinweggefegt durch die Novemberrevolution. Die Weimarer Republik mit ihren vielen Errungenschaften bestand auch nur 14 Jahre. Als ich meine Lehre beendete, war sie untergegangen. Hitler proklamierte sein 1000-jähriges Reich. Nach 12 Jahren war es zerschmettert. Ich gehöre zu denen, die mit ihren Möglichkeiten ein klein bisschen dazu beigetragen haben, dass es 2 deutsche Staaten und ein Drittel der Erde, Dann gab es 2 deutsche Staaten und ein Drittel der Erde war auf dem Weg zum Sozialismus. Unumkehrbar, davon war ich fest überzeugt. Doch dann ist alles, was auf dem Weg zum Sozialismus war, in Europa zusammengebrochen. Nach 70 Jahren Oktoberrevolution und 40 Jahren realen Sozialismus auf deutschem Boden. War das der endgültige Triumph des Kapitalismus? Nein, es ist nicht das Ende der Geschichte. Seht, was sich alles in einem Leben änderte. Es blieb nichts, wie es ist. Zu meinen Zuhörern, die so jung sind, dass sie noch viele Jahrzehnte vor sich haben, sage ich, was glaubt ihr, was sich alles in eurem Leben noch ändern wird? Seht, was sich jetzt schon heute verändert. Wer hätte sich noch vor kurzer Zeit vorstellen können, dass es wieder eine relativ starke linke Fraktion im Bundestag gibt? Objektiv verändert sich immer wieder die Situation, was uns neue Chancen bietet. Nun müssen wir darauf vorbereitet sein, die Chancen auch wahrzunehmen. Es ist nicht so, dass schon jetzt mehr und mehr Menschen nach einer gesellschaftlichen Alternative suchen. Nicht nur die Verlierer der Entwicklung, die Überflüssigen, auch die, die noch in Arbeit sind, aber in ihren Ängsten leben, diese Arbeit zu verlieren. Sie sind zugänglicher geworden, wenn wir mit ihnen darüber sprechen. Bisher ging ja zumeist gleich der Rollladen runter, wenn wir erklärten, dass ihre Situation mit dem Kapitalismus zu tun habe, dass die großen Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum überführt werden müssten, um unsere Verhältnisse grundlegend zu ändern. Es macht Hoffnung und bringt Mut hervor, wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle. Es bleibt nicht, wie es ist. Es lohnt sich, sich einzumischen, um die Welt zu verändern, sie so gerecht zu machen, wie wir sie haben wollen.